HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Piroth. Guten Abend.
Die Götter schufen die Amazonen, um der Erde wieder Frieden zu bringen. Und genau das werde ich tun.
Wie kann eine Frau denn in so etwas kämpfen?
Kämpfen? Wir wenden unsere Gesetze an.
Unsere Kämpferinnen haben keine Angst vor dem IS. Sie sind Peschmerga-Kämpferinnen, die gelernt haben, leichte und schwere Waffen zu benutzen. Und sie wollen an die Front.
Ich kann nicht tatenlos zusehen, wenn Unschuldige ihr Leben verlieren.
Ich sehe nicht, warum eine Frau das nicht machen sollte, wenn sie motiviert und in der Lage dazu ist. Eine Frau kann sehr wohl physisch und mental diesen Dienst leisten. Und wenn sie es kann, sollte sie es sogar tun.
Es gibt aber durchaus auch Frauen, die aktiv am Kriegsgeschehen teilnehmen. Und wenn wir dies beobachten, sind die durchaus genauso grausam und gefährlich. Und dann gibt es keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern.
Ich heiße Etta Candy. Ich bin Steve Travers, Sekretärin.
Was ist eine Sekretärin?
Ich gehe dahin, wo er mich hinschickt und tue das, was er mir sagt.
Da, wo ich herkomme, nennt man das Sklaverei.
Alles andere als eine Sklavin, eine Kämpferin und was für eine ist Wonder Woman. Das ist die erste große Comic-Verfilmung mit einer Superheldin in der Hauptrolle. In den USA läuft der Film bereits seit Anfang des Monats und ist der stärkste Kinostart, den eine Regisseurin dort je hingelegt hat. Morgen kommt der Film nun in die deutschen Kinos und sorgt für eine Debatte über Feminismus. Die Heldin, eine Halbgöttin, die sich im Ersten Weltkrieg wiederfindet, metzelt reihenweise Männer nieder im Namen des Guten. Aber die entscheidende Wende kommt erst, als sie es mit Mitgefühl versucht. Kann diese Wonder Woman Frauen als Identifikationsfigur dienen? Zeit, einen Blick auf reale Kämpferinnen dieser Welt zu werfen. HR2 der Tag, die Kunst, den Kampf zu beenden. Superheldinnen 2.0, so unsere Überschrift für diese Sendung. Und wir beginnen mit der Frau, die Diana auf die Leinwand gebracht hat. Diese Amazonenprinzessin, Tochter von Zeus, die in einer reinen Frauenwelt aufgewachsen ist und sich nun in das Gemetzel des Stellungskrieges wirft, mit Diadem auf der Stirn und kugelsicheren Metallschonern am Arm. Dianas Mutter hatte das noch verhindern wollen, aber dann hätte sie auch eine Heldin verhindert, die nicht nur den Soldaten auf dem Schlachtfeld, sondern ebenfalls ihren erschöpften Genre-Kollegen das Fürchten lehrt.
Sei auf der Hut, Diana. Sie haben dich nicht verdient.
Es kamen und gingen 9 Superman-Filme und 12 Batman-Streifen, bis Wonder Woman endlich ihr Debüt auf der großen Leinwand feiern konnte. Seit 1941 gibt es die Comicfigur als Gegenentwurf zum damals waffenfanaten Batman und übermenschähnlichem Superman entwickelt. Wonder Woman ist gegen Gewalt, ihre Stärken sind Liebe, Wahrheit und Schönheit.
Es ist unsere heilige Pflicht, die Welt zu verteidigen. Und das werde ich tun.
DC Comics und Warner trafen eine ungewöhnliche Wahl für die Regie. Sie holten eine Frau, ein Novum in der Superheldenindustrie. Gleich am ersten Wochenende nach Veröffentlichung spielte Wonder Woman mit der Israelin Gal Gadot in der Hauptrolle über 100 Millionen Dollar ein und setzte eine Rekordmarke. Noch nie hat ein Film einer Regisseurin einen so erfolgreichen Start hingelegt. Patty Jenkins hatte 2003 bei Monster Regie geführt und Hauptdarstellerin Charlize Theron einen Oscar beschert. Aber dann blieb sie beim Fernsehen, sollte Thor verfilmen, sprang aber nach 2 Monaten wegen kreativer Differenzen ab. Nach dem Millionenerfolg wird Jenkins nun als Wonder Woman von Hollywood gehandelt. Eine surreale Erfahrung, erzählt sie dem Sender KPCC.
I've been amazed how obsessed people are with.
Ich bin erstaunt, wie oft ich gefragt werde, wie ich denn mit den vielen Action-Szenen klargekommen bin. Egal, wobei man Regie führt, man ist immer für alles verantwortlich. Aber es gibt den Glauben, dass es Männern leichter fällt, Regie bei einem so großen Film zu führen, als ob es natürlicher sei. Ich verstehe es selbst nicht. Die Zahl der Regisseurinnen ist in Hollywood notorisch niedrig. Catherine Bigelow gewann bisher als einzige einen Oscar in der Regiekategorie. Sofia Coppola war vor kurzem erst die 2. Frau, die in Cannes den Preis für die beste Regie erhielt. Laut einer Studie des Center for the Study of Women in Television and Films saß 2016 bei lediglich 7% der 250 erfolgreichsten Filme eine Frau im Regiestuhl. Und kein Studio hat sich bislang getraut, Superheldenmaterial in weibliche Hände zu geben. Jenkins hofft, dass sich das nun ändert.
Absolutely. And I think there's been financial fear about.
Es gibt so viel Unsicherheit, was die Sommerhits angeht. Was bringt garantiert Geld? Wer geht garantiert ins Kino? Jedes Mal, wenn man althergebrachte Annahmen widerlegt, wird neuer Raum für andere Leute mit anderen Erfahrungen eröffnet, die ihrerseits erfolgreiche Filme machen können.
More diverse, you know, background and or goal.
Wonder Woman ist ein Doppelerfolg. Die Geschichte um die Superheldin mit Gerechtigkeitssinn und dem Glauben, dass Liebe alles andere übertrumpfen kann, spielt nicht nur sehr viel Geld ein, sondern kommt auch bei den Kritikern äußerst gut an. Für das Studio Warner hat sich das Risiko ausgezahlt, sagt Matt Bellany vom Hollywood Reporter.
The thing that's interesting for Warner is it's so important for them to write this ship and
get. Es ist enorm wichtig, diese Filme richtig zu machen. Und da geht es nicht nur um Wonder Woman. Es geht darum, wie Fans der Marke DC Comics gegenüberstehen. Denn der Plan ist, 1 bis 2 Filme pro Jahr in die Kinos zu bringen. Deshalb kann ein Erfolg jetzt noch in 10 Jahren Auswirkungen haben. Ein offizielles Statement über eine Fortsetzung von Wonder Woman gibt es noch nicht. Patty Jenkins verriet in einem Fernsehinterview nur so viel. Wir sind dran.
Nicole Markwald aus unserem Studio in Los Angeles. Wer hätte das gedacht, dass ausgerechnet eine Superheldin so durchschlägt? Noch im April hieß es bei Marvel, einem der größten Comicverlage der Welt, weibliche Superhelden sind absolute Ladenhüter, schlecht fürs Geschäft. Und dann kommt nun also diese Amazone, fliegt durch die Luft, kickt Gegner und Bedenken einfach weg und holt mit dem Lasso aus zum ganz großen Befreiungsschlag. So einfach. Carola Gramann ist freie Filmkuratorin und Leiterin der Kinothek Asta Nielsen. Das ist ein Verein in Frankfurt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Filmarbeit von Frauen zu dokumentieren und wieder in die Kinos zu bringen. Sie ist langjährige Dozentin an der Goethe-Uni in Frankfurt und hat die Kurzfilmtage in Oberhausen geleitet. Sie sind extra zu Besuch ins Studio gekommen. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Gramann, Frauen im Film, das ist Ihre Leidenschaft seit Jahrzehnten. Sie haben also einen präzisen Blick auf die Branche. Hätten Sie es erwartet, ein Action-Abenteuer mit einer Frau, die nicht nur die kaputte Welt umkrempelt, sondern gleich auch noch die Grundsätze von Hollywood und das Ganze so erfolgreich?
Nein, das ist sehr überraschend, denn die letzten Filme, Catwoman, Supergirl, haben alle keine Publikumsresonanz gefunden. Bei Ghostbusters, dem Remake mit 4 Frauencharakteren, hat es eine richtige Hassmail-Kampagne in den sozialen Medien gegeben. Von daher kommt es wirklich sehr überraschend, dass dieser Film von Patty Jenkins ein solcher Supererfolg ist.
War das denn ein Wagnis, da nun eine Prinzessin vorzuschicken mit überirdischen Kräften in diese Testosteron-Domäne?
Offensichtlich nicht. Und Gegensätze sind ja auch sehr schön. Und es gibt ja, ich denke, dass dieser Film auch für Männer sehr interessant ist. Aber es gibt natürlich ein weibliches Publikum. Und ich kann mir vorstellen, dass junge Frauen und Frauen sehr gerne mal eine Personen auf der Leinwand sehen, die sowas wie Empowerment für sie bedeutet.
Lassen Sie uns mal auf den Film schauen. Leider kennen wir nur den Trailer. Morgen wissen wir dann mehr. Da ist diese bildschöne Hauptdarstellerin Gal Gadot, früher mal Miss Israel, lange dunkle Haare, knapper Kampfbuddy, Römer-Sandalen. Was ist das für ein Typ Frau? Wie ist diese Figur angelegt?
Wie Sie sie beschreiben, sie ist außerordentlich in so gängigen Begriffen, außerordentlich attraktiv, aber das sind Heldinnen einfach, so kennen wir sie. Und sie ist sehr elegant angelegt, ungeheuer dynamisch und in dieser Weise eben sehr attraktiv inszeniert.
Diese Diana ist erzogen worden in der Bestimmung eines Tages Hares zu besiegen, den Sohn von Zeus, den Gott des Gemetzels. Und sie glaubt nun also Hares in der Gestalt zu erkennen von Erich von Ludendorff. Das ist dieser deutsche General, der mit Bomben und mit Giftgas Massen mordet. Sie schmeißt sich dann also in den Kampf in Flandern mit all ihren überirdischen Kräften, bis sie dann erkennt, damit alleine kann sie gar nichts ausrichten. Und dann erkennt sie, sie muss sich in den Menschen einfühlen. Ist das, wenn man so will, ein klassisch weiblicher Entwurf?
Ich glaube, Empathie gilt für beide Geschlechter und kann eine sehr kluge Strategie sein. Und wenn man mit den überkommenen Mitteln, also dem Kampf, der Brutalität, dem Schießen nicht zurechtkommt, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, zum Ziel zu kommen auf einem ganz anderen Weg.
Es ist ja immer wieder zu lesen, gesehen haben wir den Film ja noch nicht, dass dieser Film ein feministischer Gegenentwurf ist zu all diesen inflationären Männer-Superhelden-Filmen. Was daran eröffnet denn eine feministische Dimension?
Also ich finde, man soll diesen Film vielleicht da nicht so überfrachten. Ich kenne alle Trailer, es gibt sehr viele Trailer und freue mich wahnsinnig drauf, den in 3D auf der großen Leinwand dann zu sehen. Ob der nun wirklich ein feministischer Gegenentwurf ist, das würde ich mir mal ein bisschen genauer anschauen. Es kommen allerdings sehr viele Szenen, soweit ich das kenne, vor. Ich möchte eines zitieren, gefragt danach, was macht eine Sekretärin, sagt Diana, als sie hört, dass die Befehle und Anweisungen des Mannes ausführt. Bei uns nennt man das Sklaverei. Und das ist ein sehr witziger Moment und ein subversiver Moment. Und da gibt es mehrere davon im Film. Und auf diese Weise kann man natürlich auch feministische Anmerkungen, Positionen unterbringen und verpacken in so einem attraktiven Großen.
Haben wir zu Beginn der Sendung auch in der Collage gehört. Jetzt tun alle möglichen Kritiker so, als sei das ein Novum, eine Frau so darzustellen. Stimmt das denn, wenn wir an Lara Croft denken, zum Beispiel in ihrem verschwitzten Tanktop oder an diese ganzen Martial-Arts-Kriegerinnen?
Da können Sie noch weiter zurückgehen in die Filmgeschichte. Es hat immer starke Frauen gegeben und es ist auch oft von Heldinnen die Rede. Also denken Sie an diesen tollen Film Hidden Figures über die schwarzen Mathematikerinnen der NASA. Da war auch von Heldinnen die Rede, die ohne zu schießen ihr Ziel erreicht haben. Also sowas gibt es schon öfter.
Warum glauben Sie denn, ist dieser Film so erfolgreich? Was bedient der? Welches Bedürfnis stillt der?
Der bedient also ein Bedürfnis nach Attraktionen und nach Action im Kino. Und natürlich gilt es also jetzt nicht nur für den Film einer Frau, auch sonst sind Actionfilme ja für das ganze Publikum sehr attraktiv. Es ist eine tolle Besetzung. Also Chris Pine, der männliche Hauptdarsteller, ist ja als Captain Kirk in Star Trek auch sehr bekannt. Also da kommt vieles zusammen.
Was denken Sie, was bedeutet dieser Filmerfolg für dieses Kinogenre? Kommt da jetzt der Dammbruch, die Wende? Werden wir da jetzt überspült mit weiblichen Heldinnen im Actionfilm, nachdem dieses Wagnis so erfolgreich ausgeht?
Ich fände es schön, wenn noch mehr Filme mit solchen tollen Figuren kämen. Aber natürlich wird so ein Muster dann auch, läuft sich ja auch tot. Also das Kino lebt ja auch von der Abwechslung und aber wer weiß, ich meine, Patty Jenkins hat ja einen Film über eine Serienmörderin gemacht. Vielleicht gelingt ihr auch eine Serie von Heroinenfilmen, die uns vergnügen.
Carola Grahmann, sie ist freie Filmkuratorin und künstlerische Leiterin der Kinothek Asta Nielsen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Diana ist ja eine Amazone, aufgewachsen in einer reinen Frauengesellschaft. Und das knüpft an die griechische Mythologie. Da waren Amazonenfrauen, die Männer gleich in den Kampf zogen. Sie sind dort ein Mythos, so etwas wie die Muttererzählung all dieser Geschichten. Schöne Kriegerinnen aus der Steppe, die wie der Teufel reiten und sich zur Not auch die rechte Brust ausbrennen. Bei Herodot, dem Historiker aus dem 5. Jahrhundert, sollen sie außerdem Vorfahren sein, der Sauromaten.
Von den Sauromaten erzählt man Folgendes. Als die Hellenen mit den Amazonen kämpfen, siegten die Hellenen in der Schlacht am Thermodon und fuhren weg. Und auf drei Schiffen führten sie alle Amazonen mit, die sie lebend hatten einfangen können. Als sie aber auf hoher See waren, fielen die über die Männer her und warfen sie über Bord. Sie kannten sich aber nicht aus mit Schiffen und dem Gebrauch von Steuer, Segel und Ruder, sondern ließen, als sie die Männer beseitigt hatten, sich treiben von Welle und Wind und kommen nach Kremnoi an der Maiotischen See. Dies Kremnoi liegt im Land der freien Skythen. Dort stiegen die Amazonen von den Schiffen und zogen weiter in bewohntes Land. Als sie aber auf die erste Pferdeherde trafen, raubten sie die, saßen auf und plünderten bei den Skythen. Die Skythen konnten sich keinen Vers auf die Geschichte machen, denn sie kannten weder Sprache noch Tracht noch das Volk, vermuteten aber, sie seien Männer in jugendlichem Alter. Nach dem Kampf konnten sich die Skythen der Gefallenen bemächtigen, und so erkannten sie, dass es Frauen waren. Da berieten sie nun und beschlossen, sie auf keinen Fall mehr zu töten, weil sie wünschten, von ihnen Kinder zu erhalten.
Der griechische Geschichtsschreiber Herodot über Liebe ist Krieg und die Amazonen. Die Wonder Woman, die hat sich also wunderhaft in eine Männerdomäne gedrängt, aber dafür gibt es auch andere Beispiele. In der Bundeswehr zum Beispiel sind Frauen allein unter echten Kerlen. Was könnte stärker ein Abziehbild des wahren Mannes bedienen als diese muskelbepackten, coolen, kahlköpfigen, großen, starken Typen in schnittiger Uniform? Und da wollen Frauen nun mitmischen in diesem letzten Restitutionsbereich verletzter Männlichkeit, wo die Jungs und unter sich sind und ballern und am Spind ein Pin abhängt. Tatsächlich sind inzwischen ganze 11% des Personals der Truppe weiblich. Das macht mehr als 20.000 Soldatinnen. Aber die oberste Frau der Truppe, Verteidigungsministerin von der Leyen, sagt, das reicht noch lange nicht. Und auch die Führungsspitze der Bundeswehr kann sich sogar vorstellen, dass der ranghöchste Soldat der Bundeswehr irgendwann weiblich ist.
Natürlich sind wir auf dem Weg zur Generalinspekteurin. Es ist eine Frage der Zeit.
Der Kommandeur des Zentrums Innere Führung, Generalmajor Reinhard Zutrop, auf einer Veranstaltung des Zentrums für ethische Bildung in den Streitkräften. Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels, macht deutlich, dass das aber noch viel Zeit braucht. Er verweist darauf, dass Frauen in den Streitkräften in einem Umfeld auftreten, das jahrhundertelang nur von Männern geprägt wurde.
Und das sozusagen ist etwas, was sich jetzt erst in den letzten 15 Jahren zu ändern beginnt. Insofern müssen wir auch gar nicht denken, das sei jetzt also ein ganz großes Defizit, es sei völlig verwunderlich, dass der Weg noch nicht zu Ende gegangen ist.
Zurzeit arbeiten in der Bundeswehr etwas mehr als 20.000 Soldatinnen. Das sind 11,5% der Soldaten. Das Nahziel sind rund 15%. Im Sanitätsdienst beträgt die Quote 50%, entsprechend weniger sind es dann in den anderen Teilen der Bundeswehr. Seit 1989 gibt es weibliche Soldaten im Sanitätsdienst, seit 2001 auch im Truppendienst. Eigentlich sollte eine Frau in der Kaserne keine Besonderheit mehr sein, meint der Wehrbeauftragte.
Frauen in der Bundeswehr sind kein Ornament, sind nichts Zusätzliches, sind nichts Exotisches, dürfen nichts Exotisches sein, sondern sind zunehmende Normalität.
Dabei ist klar, dass die Berufsarmee Bundeswehr ihre politisch vorgegebene Stärke ohne Frauen gar nicht mehr erreichen kann. So versucht Ministerin Ursula von der Leyen, durch Attraktivitätsmaßnahmen mehr Frauen für die Bundeswehr zu interessieren. Dazu gehören auch Schritte zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung, aber auch Teilzeit- oder Heimarbeitsplätze. Diese Möglichkeiten, so berichtet Bartels, nutzen zunehmend auch Männer. Das aber sind Beispiele dafür, dass es Frauen in Kampfeinheiten schwerer haben. Viele werden daher nicht Berufssoldatinnen, sondern gehen nach einigen Jahren wieder. Damit drängen aber noch weniger Frauen in die oberen Ränge vor. Dafür braucht man lange Dienstzeiten. Das Verständnis an der Basis leidet vielleicht auch genau daran, dass Frauen in die Führungsebenen noch nicht vorgedrungen sind, dass es da noch keine orientierunggebende Vorbilder geben kann. Frauen sind höchstens 16 Jahre im Truppendienst. Es dauert auch für Männer länger als 16 Jahre, bis sie in die Spitzenränge aufrücken. Aber Frauen steuern schon Transport- und Kampfflugzeuge, um zwei Beispiele zu nennen. Sie führen Kompanien und sind bei allen Auslandseinsätzen dabei. Weibliche Generale gibt es daher bisher nur im Sanitätsdienst. Und es ist auch nicht alles gut, wie der Wehrbeauftragte sehr vorsichtig formuliert.
In den Eingaben sehen wir doch immer wieder, dass es also viele Hindernisse noch gibt auf dem Weg zu sozusagen einem ganz kooperativen Miteinander in allen Facetten der Streitkräfte.
Das betrifft oft den täglichen Dienst, aber auch die immer wiederkehrenden Klagen über sexuelle Belästigungen im Dienst. Einige Beispiele.
Eine Erfahrung von Sprüchen, die man nicht hören möchte. Von Behandlungen, die in der einen oder anderen Weise als zu besonders empfunden wird. Vielleicht auch Erlebnisse, die man gar nicht selbst gemacht hat, aber beobachtet hat bei anderen.
Da gilt es dann einzuschreiten. Manche Soldatin wiegt da den Kopf. Das sei auch nicht mehr als im Zivilleben. Aber das ist keine Entschuldigung. Zumeist erlebt man Männer und Frauen aber sehr kollegial und effektiv in der Zusammenarbeit. Und mancherorts ist das Binnenklima deutlich besser geworden. Noch wird es einige Jahre dauern, bis eine Frau Generalinspekteurin wird. Aber im Erscheinungsbild der Bundeswehr an der Basis sind sie Normalität. Und sie erobern zurzeit Ebene um Ebene. Denn bei den Lehrgängen schneiden sie oft genug recht gut ab.
Rolf Clement, Sicherheitsexperte des Deutschlandfunks. Sie hören HR2 der Tag, unser Thema heute, die Kunst, den Kampf zu beenden, Superheldinnen 2.0. Und da machen wir jetzt einen harten Schnitt. Eine ganz besonders taffe Superheldin ist Diana, die Hauptdarstellerin von Wonder Woman, die aber, wie gesagt, irgendwann an den Punkt kommt, dass Kampf alleine die Welt nicht retten wird, dass Mitfühlen und Verstehen wollen entscheidend sind. Dennoch, in diesem Film wird der Kampf verherrlicht, wie auch bei 300, ein Film von Zack Snyder. Ganz ähnlich von der Machart, wenn auch mit Männern. Der Film erzählt vom Kampf von 300 Spartanern gegen eine riesige persische Übermacht. Und diese Spartanertruppe hält ein Schild in der Hand mit einem griechischen Buchstaben, eine Art umgekipptes L. Das wurde dann zum Zeichen der identitären Bewegung, der rechten Nachwuchsorganisation. Die sieht sich ja ähnlich wie die Spartaner als letzte Verteidiger Europas gegen eine übermächtige Bedrohung. Andrea Röpke ist Journalistin mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus. Sie gibt das Jahrbuch Rechte Gewalt heraus. Ich habe sie gefragt, vor diesem Hintergrund könnte Wonder Woman nicht auch missverstanden werden von der rechten Szene?
Naja, wir haben sowieso das Phänomen, dass die rechte Szene alles klaut, alles nutzt, was nicht nied- und nagelfest ist. Also tatsächlich kann natürlich auch passieren, dass sie diesen Film benutzen. Aber ich glaube, die Vorbilder der rechten Szene und auch der Frauen in der rechten Szene sehen ein bisschen anders aus. Das sind zwar auch Heldinnen, Kämpferinnen, aber meistens nicht welche, die derartig die Rolle im Vordergrund spielen, wie in diesem Film.
Welche Vorlagen gibt es da zum Beispiel?
Es gibt immer wieder auch zum Beispiel Frauen in der Geschichte wie die Preußenkönigin Luise, die als heldenhaft verehrt wird, weil sie sich eingesetzt habe für die Reichsgründung gegen die französischen Invasoren. Also die spielte in den letzten Jahren in der rechten Szene bei den Frauen eine große Rolle. Es gibt die noch lebende Ursula Haverbeck, die eine wirklich unbelehrbare Holocaust-Leugnerin, die sich selber als Dissidentin bezeichnet und die in der Szene heldenhaft verehrt wird. Also das sind so Frauen, aber heimlich wird natürlich auch zu Beate Zschäpe aufgeschaut, die sich für die Verbrechen und Morde des nationalsozialistischen Untergrunds verantworten muss.
Wenn wir uns die rechte, die völkische Szene anschauen, dann ist das ja aber eigentlich so eine reine Macho-Welt, eine patriarchalisch geordnete Welt. Frauen haben da lange Zeit nicht mehr ausgefüllt als die Rolle der Mutter und Hausfrau. Ist da überhaupt Platz für Heldinnen?
Platz für Heldinnen nicht unbedingt. Was man von den Frauen erwartet, ist, dass sie ihre Aufgabe erledigen, dass sie für den Zusammenhalt der Szene, für die Identitätsstiftung, für die nationale Kultur und vor allen Dingen für die Familie sorgen, sodass alles beieinander bleibt, dass alles zusammen stimmig ist. Frauen haben eigentlich schon nach 1945 immer eine wichtige Rolle übernommen in der rechten Szene. Man hat sie nur weniger gesehen, weil sie immer im Hintergrund tätig waren. Und durch die Politik der AfD, wo jetzt einige Frauen doch in Führungsrollen sind, erscheint der Eindruck, Frauen hätten jetzt tatsächlich was zu sagen im rechten Lager, aber der täuscht ungemein. Also der Anteil von Frauen in Führungspositionen im rechten Lager, das sind wenig.
Die rechte Szene profitiert allerdings davon, dass Frauen zugeschrieben wird, keine Macht zu wollen, unpolitisch zu sein. Das kann man dann nämlich strategisch einsetzen, ganz unauffällig. Die Frauen platzieren also nicht als die abschreckenden Proleten, sondern als empörte Bürgerinnen. Wie funktioniert das?
Ja, es hat es schon immer gegeben, dass Frauen natürlich in erster Linie dafür da sind, dass sie die sogenannte angestrebte Volksgemeinschaft, dass sie die Gemeinschaft unter den Kameraden, dass sie diese Kampfgemeinschaft, dass sie die stärken, von innen stärken. Ich bin nichts, mein Volk ist alles. Das ist so eine Prämisse. Danach werden Frauen auch oder darauf werden sie getrimmt. Das war schon immer so und tatsächlich ist es aber so, dass die Strategie sich etwas gewandelt hat. Es hat auch ganz stark mit der NPD zu tun gehabt, als sie sich verankert hat, als sie in zwei Bundesländern in den Landtagen saß, in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern. Da ging es darum, wirklich aus dieser Schmuddelecke herauszukommen und Frauen wurden gezielt als Eyecatcher eingesetzt. Man darf aber nicht den Eindruck gewinnen, dass Frauen nur benutzt werden, sondern Frauen wollen diese rassistische, menschenverachtende Politik auch mit vorantreiben. Das heißt, es gab einerseits die männlichen Strategen, andererseits die Frauen, die auch sehr wohl bereit waren, diese Strategie der Akzeptanzgewinnung eben auch mit voranzutreiben. Und man sieht es auch bei AfD jetzt ganz gut. Laut Spiegel-Umfrage ist der größte Anteil der Wähler ist weiblich, aber der Anteil der Mitglieder in der AfD von rund 23.000 sind es wiederum nur 5.000 Frauen. Das heißt, Frauen wollen diese Politik mittragen, wählen diese Strukturen, aber selber verankert in der aktiven Politik sind sie dann weniger.
Es gibt dann auch noch ganz andere Frauen, Frauen wie Melanie Schmitz. Der Spiegel schreibt, sie ist das Postergirl der identitären Bewegung. Sehen Sie in der rechten Szene also so eine Fortschreibung hin zu Frauen, die dann auch cool und sexy sind?
Ja, erstmal finde ich es urig, dass Journalisten sie wieder als Postergirl bezeichnen. Das ist ja zunächst auch bei Beate Zschäpe so gewesen, als sie sich zu Beginn vor Gericht verantworten musste. Da hieß es dann die Nazi-Braut. Das heißt, wir reduzieren die Frauen. Ich glaube, Melanie Schmitz sieht sich in ihrem eigenen Selbstverständnis als Kämpferin für die nationale Sache. Also sie ist eine der ganz wenigen Frauen, die auch in Kampfpose mit den jungen Männern auftritt, die sich ablichtet, die sehr selbstbewusst auftritt, sehr individuell. Das ist nicht besonders typisch für die Szene. Aber es ist eine sehr heterogene Szene. Man lässt die Frauen durchaus, wenn sie nicht zu sehr zu feministisch, zu ehrgeizig werden. Aber insgesamt haben die natürlich in der rechten Szene, sei es von der AfD über die neuen Rechten bis hin tatsächlich auch zur Neonazi-Szene, überall eigentlich ein relativ einheitliches Frauenbild. Und das beschränkt sich darauf, dass die Frauen wirklich ihrem Geschlecht gemäß sich auch auf die Tugenden helfen, heilen, pflegen, lehren und Kinder erziehen und so weiter dann auch zu beschränken haben. Das heißt, Frauen dürfen weiblich sein, dürfen sexy sein. Das wird geduldet, weil es eben ja auch diesem Klischee entspricht. Aber bitteschön, Frauen dann tatsächlich oder homosexuelle Paare oder Frauen dann zu dominant oder Frauen, die eigene frauenpolitische Forderungen stellen, das ist natürlich nicht gewollt in der Szene. Also es wird auch ganz offen propagiert, dass man tatsächlich dieses tradierte Rollenbild auch vertritt.
Andrea Röpke, Expertin für Rechtsextremismus. Seit vielen Jahren recherchiert sie in der rechten Szene und gibt seit langem das Jahrbuch Rechte Gewalt heraus. Sie hören HR2 der Tag. Es geht heute bei uns um Frauenbilder, um starke Frauen. Anlass ist der Kinostart morgen von Wonder Woman, einer Amazone mit Gewissen, Empathie und Moral. Und darin unterscheidet sie sich vielleicht von ihren Vorgängerinnen, den reinen Kampfmaschinen, wie Herodot sie uns schildert. Gerade haben die Amazonen Besuch bekommen, aber offenbar friedlichen Besuch von Skythen.
Die abgesandten jungen Männer handelten nun nach ihrem Auftrag. Und als die Amazonen merkten, dass sie nicht gekommen waren, ihnen zu schaden, ließen sie sie gewähren. Nun taten die Amazonen immer um die Mittagszeit das Folgende. Sie verstreuten sich, allein oder zu zweit, gingen ein Stück weg und erleichterten sich, entfernt voneinander. Die Skythen bemerkten das und taten desgleichen. Und einer machte sich an eine, die ganz allein war, heran, und die Amazone wies ihn nicht ab, sondern ließ es sich gefallen. Sprechen konnte sie nicht, denn sie verstanden einander nicht, aber mit der Hand bedeutete sie ihm, am nächsten Tag an den gleichen Ort zu kommen und noch einen mitzubringen. Und dabei zeigte sie ihm zwei Finger, und sie werde auch noch eine mitbringen. Als nun die übrigen jungen Männer das erfuhren, machten auch sie die übrigen Amazonen zahm. Danach vereinigten sie ihre Lager und wohnten beisammen. Und jeder hatte die zum Weib, mit der er zuerst verkehrt hatte.
Herodot über die Amazonen, die vor nichts zurückschrecken, nicht mal vor Sex mit Männern. Die Wonder Woman wiederum ist durch und durch idealistisch gezeichnet. Sie kämpft für das Gute in der Welt, sendet einen Hoffnungsschimmer und der erreicht uns in einer zynischen Zeit. In einer Zeit, wo die Welt Kopf steht, wo es allerorten Anschläge gibt auf Menschenleben und Menschlichkeit. Und an allererster Stelle zu nennen ist da der IS. Die Krieger des sogenannten Islamischen Staats sind nicht nur Dschihadisten, sie führen auch einen Feldzug gegen die Rechte der Frau. Die muss sich unterwerfen, muss für Nachwuchs sorgen, wird gefoltert oder muss als Sexsklavin arbeiten. Inzwischen leben Zehntausende Frauen unter der Herrschaft der Terrororganisation, doch einige konnten fliehen und haben sich entschlossen, gegen den IS zu kämpfen, an der Seite der Peschmerga, der kurdischen und jesidischen Kampfverbände. Sie werfen sich auf den staubigen Boden, springen wieder auf, laden ihre Gewehre durch. Viele Frauen greifen selbst zu den Waffen. In den Kurdengebieten im Nordirak und im benachbarten Syrien gibt es mehrere Einheiten, die nur aus Frauen bestehen. Unverschleierte, militärisch ausgebildete junge Frauen mit schweren Geschützen, die kämpfen. Gegen den IS, um das eigene Volk zu verteidigen, aber auch für Gleichberechtigung und Frauenrechte. Auch Jesidinnen greifen zu den Waffen. Sie haben eine eigene Einheit im Sinjar-Gebirge gebildet, um die Gräueltaten an ihrer Volksgruppe zu rächen. Eine von ihnen ist Enas, eine junge Jesidin in Uniform.
Ich bin hierher gekommen, um für mein Land zu kämpfen, für unsere Frauen, die immer noch vom IS gefangen gehalten werden. Und ich kämpfe für meine Schwester, die von den Dschihadisten getötet wurde. Ich habe keine Angst mehr vor dem IS.
Die Sonnenmädchen, so nennen sich die bewaffneten Jesidinnen, in Anlehnung an die kurdische Flagge. Sie arbeiten eng mit den kurdischen Peschmerga im Nordirak zusammen, sagt Leutnant Jasmin, die die Einheit anführt.
Wir Sonnenmädchen sind 140 Soldatinnen. Die meisten von uns waren selbst vom IS versklavt. Wir konnten uns aber befreien und jetzt kämpfen wir, um die Demütigungen und Gräueltaten zu rächen, damit das nie wieder passiert.
Frauen, Freiheit, Leben. Das ist der Schlachtruf der Kurdinnen im Nordirak und in Syrien. Nicht nur Jesidinnen, auch viele kurdische Soldatinnen kämpfen an vorderster Front gegen den IS. Zum Beispiel beim Sturm auf Raqqa, der Hochburg des Islamischen Staates in Syrien. Angekündigt wurde diese Offensive der hauptsächlich kurdischen Kämpfer von einer Frau.
Gute Nachricht für Raqqa,
verkündet eine Kommandeurin der demokratischen Kräfte Syriens bei einer Pressekonferenz im Dorf Ain Issa, rund 50 Kilometer nördlich von Raqqa.
Unsere große Offensive hat begonnen, um die Stadt Raqqa und die Umgebung vom IS zu befreien. Von den Dschihadisten, die Raqqa als ihre Hauptstadt bezeichnen. Wir rufen alle regionalen und internationalen Kräfte auf, sich am Kampf gegen den Terrorismus zu beteiligen.
Die demokratischen Kräfte Syriens sind ein Bündnis verschiedener bewaffneter Gruppen, angeführt von der kurdischen YPG, auch Volksverteidigungseinheiten genannt. Sie wird als terroristische Vereinigung eingestuft und ist der bewaffnete Arm der PID. Die wiederum gilt als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. In ihrem Kampf gegen den IS werden die Kurden unter anderem von den USA unterstützt. Medya ist Kurdin und kämpft seit Jahren für die kurdische Sache in der Türkei und in Syrien. Als Kommandantin einer reinen Fraueneinheit habe sie mit ihren Soldatinnen den IS bereits aus mehreren Orten in Nordsyrien zurückdrängen können, erzählt sie einem Fernsehreporter.
Mein Beruf ist, mein Volk zu schützen. Aber wenn es darum geht, Frauen zu schützen, habe ich ein Gefühl der Berufung. Denn als Frau kann ich ihren Schmerz ganz anders spüren als ein Mann. Wir müssen verhindern, dass Frauen und Kinder in die Hände des IS fallen. Wir müssen die Frauen befreien, die von den Terroristen gefangen gehalten werden. Und wir müssen uns im Namen dieser Frauen rächen.
Frauen unter dem IS, Anna Osios berichtete. Eine frauenverachtende Ideologie, die uns aber auch hier im Westen erreicht und erschüttert. So war das zum Beispiel sicherlich auch kein Zufall, dass der Anschlag in Manchester Ende letzten Monats vor allen Dingen Mädchen und Frauen getroffen hat. Die Sängerin Ariana Grande bewundern. Eine Künstlerin, die von sich sagt, ich gehöre zu niemand anderem außer zu mir selbst. Die also eintritt für ein emanzipatorisches Versprechen. Karin Hagemann ist Militärhistorikerin an der University of North Carolina at Chapel Hill. Wir haben sie über Skype erreicht und ich habe sie gefragt, nun ist es ja eigentlich der älteste Glaubenssatz über Geschlechter, dass Frauen von Natur aus friedlich sind und Männer kriegerisch. Wenn wir in die Geschichte schauen mit Ihnen als Historikerin, haben wir uns da einfach ganz grundsätzlich geirrt?
Ja, das ist eins der am längsten bestehenden Stereotype in Bezug auf Geschlechterbilder, dass Männer Mars und Frauen Venus verkörpern. Das ist ein Grundbestandteil von Geschlechterordnung seit der Antike. Wenn wir aber genauer in die Geschichte zurückblicken, zeigt sich einmal, dass das natürlich eine politische Funktion war, die Geschlechterhierarchien hergestellt hat, weil diejenigen, die die Waffen tragen, in der Regel auch diejenigen waren, denen die politische Macht zugestanden wurde. Und auf der anderen Seite zeigt sich aber sehr deutlich, dass die historische Realität viel vielfältiger und komplizierter war. Frauen waren vielmehr in einer großen Zahl von anderen Funktionen schon sehr früh wichtiger Bestandteil der Kriegsführung, und zwar bis zum Mittelalter und der frühen Neuzeit, den Kriegen, den 30-jährigen Krieg, als Camp-Followers, das heißt also im Tross. Sie haben das Baggage getragen, sie haben zur Reproduktion der Armee beigetragen als Waschfrauen, als Markethänderinnen, als Prostituierte, als Soldatenfrauen, die dem Soldaten verheiratet oder nicht den Lebensunterhalt sozusagen organisiert haben. Sie waren wichtiger Bestandteil der Ökonomie dieser Armeen, weil sie beim Plündern der eroberten Gebiete mitgeholfen haben, die das geplünderte Gut verkauft haben, für Nahrung gesorgt haben und so dazu beigetragen haben, dass die Armeen sich reproduzieren konnten. Das hat sich dann seit dem 17. Jahrhundert verändert, weil sich auch die Form des Militärs verändert hat. Das ist das einzige Jahrhundert, wo wir sehen, dass die Zahl der Frauen deutlich zurückgegangen ist, ist eigentlich das 19. Jahrhundert. Und im 20. Jahrhundert sehen wir dann wieder, dass Frauen im Zuge der hochindustrialisierten Kriege, des Ersten und Zweiten Weltkriegs vor allem, in großer Zahl wieder eingesetzt wurden und in zunehmender Zahl.
Und wenn wir jetzt über den Zweiten Weltkrieg sprechen, da kommen Sie in Ihren Forschungen zu dem Ergebnis, mehr als 1 Million deutscher Frauen war direkt beteiligt am Krieg. Das ist ja nun ein Bild ganz entgegen von dem, was wir kollektiv abgespeichert haben. Uns wurde kolportiert, das seien mehrheitlich Krankenschwestern gewesen oder besorgte Soldatenmütter. Inwiefern also haben deutsche Frauen den Zweiten Weltkrieg aktiv unterstützt?
Ja, nicht nur deutsche Frauen, sondern auch Frauen in der Sowjetunion, in Großbritannien, in den USA, Frankreich. Das hat mit der Veränderung wieder der Kriegsführung zu tun, dass der Zweite Weltkrieg, wie der Erste bereits, ein hochindustrialisierter Massenkrieg war, auch im Kontext der Kriegsführung der Nationalsozialisten im Vernichtungsapparat des Holocaust, als KZ-Wärterin beispielsweise. Das heißt, sie waren auch Teil des SS-Gefolges.
Und gab es denn auch Frauen, die wirklich an der Front waren?
Es wurde alles versucht zu verhindern, dass der Eindruck entsteht, dass Frauen als Soldaten genutzt wurden, obwohl 1941 für junge Frauen eine Art Pflichtdienst für als Kriegshilfsmeiden im Rahmen des Reichsarbeitsdienstes eingeführt wurde. Und diese Kriegshilfsdienstmeiden und auch freiwillige junge Frauen, die sich gemeldet haben, wurden zunehmend auch zum Beispiel in der Luftabwehr eingesetzt. Und die Luftabwehr war Teil, würde ich sagen, der Front. Sie ist aber nicht als solche definiert worden.
Haben diese Frauen denn auch Uniform getragen?
Ja. Die Frauen waren uniformiert, anders als im Ersten Weltkrieg. Und was interessant ist, ist eben wirklich, wenn man sich die Regularien der Wehrmacht anguckt, ähnlich wie der anderen Armeen, dass versucht wurde, mit der Uniformierung natürlich sowas wie einen Korpsgeist herzustellen, die Frauen von den Männern zu differenzieren, aber gleichzeitig auch ein Stück die Weiblichkeit zu zähmen. Es wurden also zum Beispiel vorgeschrieben, dass eine deutsche Frau als Wehrmachtshelferin sich nicht schminkt und keinen Lippenstift benutzt. Also das würde dem Deutschtum nicht angemessen sein.
Auf den ersten Blick mutet das ja schon recht merkwürdig an, dass die Nazi-Ideologie mit der Frau als Gebärmaschine, die für ordentlich arischen Nachwuchs sorgt, die sollte ja eigentlich nicht hinaus in die Welt, in den Kampf. Wie passt das zusammen mit dieser großen Zahl von Wehrmachtshelferinnen?
Ja, das passt insofern zusammen, als wir wissen aus der Geschichte von Kriegen, dass die ihre eigene Logik entwickeln. Das heißt, dass in einer Kriegssituation die Notwendigkeiten der Kriegsführung alles andere zurückstellen lassen. Der zweite wichtige Aspekt ist, dass diese Politik generationsspezifisch war. Mobilisiert wurden für die Kriegführung und den Kriegseinsatz primär, vor allem als Wehrmachtshelferinnen, junge Frauen, junge ledige Frauen. Und das ist etwas, was Sie in allen Armeen sehen. Verheiratete Frauen sind nicht akzeptiert worden.
Der Ausgangspunkt unserer Sendung heute ist ja der Film Wonder Woman, eine Figur, die ein amerikanischer Psychologe, übrigens war der auch Erfinder des Lügendetektors, 1941 geschaffen hat, also mitten im Zweiten Weltkrieg. Sehen Sie da einen Zusammenhang?
Ja, absolut. Es ist nicht zufällig, dass nach der Erfindung von Superman 1938 und Batman eine weibliche Parallelfigur 1941 erfunden wurde in der Comicwelt, die sozusagen die das Selbstbewusstsein der Frauen sozusagen stärken sollte und gleichzeitig auch nur die Funktion hatte in der Kriegssituation, Frauen für die Kriegsbeteiligung zu mobilisieren, vor allem junge Frauen, denn das waren diejenigen, die die Comics gelesen haben.
Professor Karin Hackemann, Militärhistorikerin an der University of North Carolina at Chapel Hill, über die vergessenen Soldatinnen und Kämpferinnen und Täterinnen im Zweiten Weltkrieg. Kommen wir wieder zurück zu Herodot und den Amazonen. Die haben sich ja gerade mit den Skythen vereinigt, auch wenn es da erstmal Kommunikationsprobleme gab.
Bei der Sprache aber, da konnten die Männer die der Frauen nicht lernen, die Frauen aber begriffen die der Männer. Als sie aber einander verstanden, sprachen die Männer zu den Amazonen Folgendes: Wir haben unsere Eltern, wir haben auch Besitz. Nun brauchen wir also nicht länger so bescheiden zu leben, sondern können zu den anderen gehen. Sie aber sagten darauf dies: Wir würden mit euren Frauen nicht zusammenleben können, denn unsere Art ist anders als ihre. Wir schießen Bogen und werfen Speer und sitzen zu Pferd. Frauen arbeiten, aber haben wir nicht gelernt. Eure Frauen aber tun nichts von dem, was wir aufzählten, sondern bleiben auf den Wagen und sind mit Frauenarbeiten beschäftigt und gehen weder auf Jagd noch sonst wohin. Wir würden uns also mit ihnen nicht vertragen können. Aber wenn ihr wirklich wünscht, uns zu Frauen zu haben und als rechtschaffende, brave Leute zu gelten, so geht zu euren Eltern und lasst euch euren Anteil am Besitz geben und dann kommt her, damit wir für uns leben können. Die jungen Männer folgten und taten das. Und als sie, was sie beanspruchen konnten, vom Besitz empfangen hatten und zurückkamen zu den Amazonen, sprachen die Frauen so zu ihnen: Lasst uns aufbrechen und aus diesem Lande weggehen, den Tanais überschreiten und da wohnen. Auch darin folgten die jungen Männer. Und seit der Zeit verfahren die Frauen der Sauromaten nach ihrer alten Lebensweise und gehen zu Pferd auf Jagd mit ihren Männern oder ohne sie und gehen mit in den Kampf und tragen die gleichen Kleider wie die Männer. Die Sprache der Sauromaten ist skythisch, aber fehlerhaft, schon von Alters her, weil die Amazonen sie nicht ordentlich gelernt haben. Bei der Ehe gibt es folgenden Brauch: Kein Mädchen darf heiraten, bevor es einen Feind getötet hat. Einige von ihnen werden alte Frauen und sterben, ohne zu heiraten, da sie das Gesetz nicht erfüllen können.
Eine kleine Lebenskunde der Amazonen und ihrer Nachfahren von Herodot aus dem 5. Jahrhundert. In den USA sind in der Armee unterdessen inzwischen die Geschlechterbarrieren gefallen. Seit diesem Jahr sind Frauen in allen Teilen der US-Streitkräfte zugelassen, und zwar ohne Ausnahme. Das kann man nun sehen als Beitrag zur Emanzipation oder als Symptom dafür, dass das Land nicht mehr genug Männer aufzubieten hat. In der Geschichte jedenfalls gab es schon immer kriegsbeteiligte Frauen, auch echte Kriegerinnen, und die bevölkern natürlich auch die Bühne. Vor allen Dingen dann, wenn es nicht einfach nur Heldinnen sind, sondern tragische Heldinnen, die sich am Ende erhängen, erschießen oder erdolchen, wie diese Protagonistin.
Die Mutter aller schlachtenden Heldinnen ist Penthesilea. Penthesilea ist die Tochter der Amazonenkönigin Otrere und des Kriegsgottes Ares. Auch Wonder Woman ist eine Amazone, also eine mythische griechische Kriegerin. Im ursprünglichen Mythos wird Penthesilea vom stärksten der damaligen männlichen Helden von Achilles besiegt. Aber Heinrich von Kleist dreht die Sache in seinem gleichnamigen Drama um. Hier ist es Penthesilea, die Achill tötet. Dieser Deutung hat sich auch Ottmar Schöck in seiner Oper Penthesilea von 1927 angeschlossen. Eine Doppelheldin der Geschichte und des Musikdramas ist Johanna von Orléans, Jeanne d'Arc. Eine Soldatin und christliche Märtyrerin. Erst kämpfte die 19-Jährige gegen die Engländer, dann aber lieferten Verräter aus den eigenen Reihen sie den Feinden aus und man verbrannte die starke Frau auf dem Scheiterhaufen. Arthur Honegger machte daraus seine Oper Jeanne d'Arc au bûcher.
Jeanne, hérétique, sorcière, relapse.
Cela fait mal, prêtre, prêtre de Jésus-Christ, c'est vrai que je faisais tant de mal, c'est vrai que vous l'avez laissé tellement, votre pauvre Jeanne.
Nach ihrem Tod wurde Jeanne d'Arc heilig gesprochen und in späteren Jahrhunderten stilisierte man sie in Frankreich zur Nationalheldin mit Ritterrüstung und Fahne in der Hand. Die Walküren sind germanische Schild- und Schlachtenjungfern. Sie stammen aus der Götterfamilie von Vater Wotan und in der Mythenüberlieferung stehen sie mal für unterschiedliche Kampfeskünste, mal für Geistwesen. Sie sind Todesengel, die auf dem Schlachtfeld auftauchen. Weltberühmt wurde Wagners Walküren-Soundtrack, auch bekannt als Begleitmusik zum Film Apocalypse Now, wo die Melodie von Vietnamkrieg-Kampfhubschraubern heruntertönte. Heldinnen in der Oper sind genauso grausam, genauso gnädig, genauso unbedingt liebend wie Männer. Oper ist ja von jeher eine queere Angelegenheit. Hier wird also mit Geschlechterklischees gespielt. Frauen bekommen Hosenrollen, Kastraten singen Frauenrollen, Travestie und Androgynität allüberall. Und die historischen Musikdramen haben eines gemeinsam. Der tiefste Graben verläuft nicht zwischen den Geschlechtern, sondern zwischen dem gesellschaftlichen Oben und Unten. Nicht die Stimmhöhe ist gemeint, sondern die Fallhöhe. Also die Tatsache, dass zur echten Tragik, zum tiefsten Gefühl nur die Halbgötter und Hochadligen fähig seien. Das einfache Volk taugt nur als Spottobjekt. Egal ob als Frau oder als Mann.
Hassen und hinrichten lassen können also auch hochgestellte Frauen, nicht nur Männer, jedenfalls auf der Bühne. Unsere neue Superheldin, die Wonder Woman, ist aber voller Empathie und Liebe. Sie beherrscht die Kunst, den Kampf zu beenden. Sie sieht ein, so komme ich hier nicht weiter, mit schierer Kraft, und ab dem Punkt gilt es für sie, die Welt zu verstehen. Wie kommt das bei einer Pop-Feministin an, einer Feministin also in der dritten Generation? Darüber haben wir gesprochen mit Stefanie Lohaus. Sie ist Mitbegründerin und Mitherausgeberin des Missy Magazine. Und sagen wir auch noch kurz, was das Missy Magazine ist. Das ist ein feministisches Magazin für Popkultur, Politik und Lifestyle mit einer Druckauflage von rund 25.000 Exemplaren. Geschrieben wird laut Selbstbeschreibung unter anderem über Mösen, Dampfbäder, Katzen, Männer und Menstruation im Horrorfilm. Ich habe Stefanie Lohaus gefragt, eine starke Frau, die versucht, die Welt zu retten. Das müsste Ihnen doch eigentlich gefallen.
Also es gibt viele starke Frauen in der Popgeschichte, die versucht haben, jemanden zu retten oder die Welt zu retten. Ich glaube, ob sie mir gefällt oder nicht, kommt dann noch ein bisschen mehr darauf an, wie genau das ausgestaltet wird. Also ob es eine Frau mit unterschiedlichen Facetten ist, mit der ich mich vielleicht auch identifizieren kann, oder ob es eben eher so ein männlich vorgestelltes Klischee ist.
Früher war Feminismus ja so ein Igitt- und Schnarchthema, auch komplett besetzt von Alice Schwarzer. Inzwischen gibt es eine junge Generation, die sich mit dem Selbstbild von Frauen beschäftigt, mit dem Ausbruch aus Rollen. Und da ist Ihr Magazin ja auch sowas wie eine Stilikone. Denken Sie, dieser Film hilft Ihnen in dieser Richtung weiter und hilft mit? Eine Wonder Woman, die in Sachen Identifikation, weil eben ja auch das Stichwort fiel, für junge Frauen taugt, also die für die richtigen, die guten Inhalte wirbt?
Das kommt so ein bisschen wiederum eben darauf an, wie der Film ausgestaltet ist. Also es gibt in der Filmgeschichte ja häufiger starke Frauen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Lara Croft, ne, die berühmte Computerspielfigur, die dann auch verfilmt wurde. Das war eine Figur, die ich eher schrecklich fand. Die war zwar stark in diesem Sinne, aber beispielsweise hat die Kamera die Hälfte der Zeit ihren Hintern abgefilmt und hat dann wiederum einen männlichen Blick reproduziert. Und insofern ist eben die Frage, wie Wonder Woman denn tatsächlich ausgestaltet ist. Und ich meine, das ist ganz interessant. Das ist ja eine zeitlose Figur, die wurde in den 1940er Jahren erfunden und war durchaus gedacht als eben eine Figur, mit der sich Frauen identifizieren sollten. Also ne, die eben auch Schwächen oder Widersprüche hatte. Das ist ja ganz wichtig, um einen Charakter zu gestalten. Und dann aber, wenn man sich zum Beispiel die Serie aus den 70ern anschaut, Wonder Woman, die war dann doch eher platt und eindimensional. Und da wurde Wonder Woman eben zu einer nicht erreichbaren Ikone hochstilisiert. Mit der kann ich mich dann natürlich wieder weniger identifizieren.
Wie wichtig, würden Sie sagen, ist Kino, ist Popkultur überhaupt dafür, welche Rollenbilder sich in den Köpfen von jungen Mädels oder auch Jungs verfestigen?
würde sagen, dass Popkultur und Film, aber auch zum Beispiel Marketing oder Spielzeug sehr wichtig ist für die Rollenbildung auch von Kindern oder Jugendlichen. Das sehen wir auch an zahlreichen Studien, die das bestätigen, beispielsweise vor der Erfindung des Personal Computers in den 80ern, der nur an Jungs vermarktet wurde, haben sehr viele Frauen Informatik studiert und das ging dann runter, weil dann Computer quasi als Jungsding oder als männlich konnotiert wahrgenommen wurden. Oder wir kennen zum Beispiel auch Studien, die jetzt sagen, wenn ich Frauen vor einem Test mit dem negativen Stereotyp konfrontiert, dass Frauen keine Mathe können, dann schreiben sie tatsächlich schlechtere Tests, als wenn sie diese Stereotype nicht im Kopf haben. Und in dem Sinne ist das sehr, sehr wichtig, wie Frauen und Männer in Filmen, in Narrativen, in Büchern, in Fernsehserien und so weiter dargestellt werden. Also ich glaube, neben dem Elternhaus ist das mit das Prägendste für unsere Vorstellung von Geschlecht.
Und wenn Sie sich diese Narrative anschauen, der jüngsten Filme vor Wonder Woman, waren die männlich belegt, männlich dominiert?
Also im Allgemeinen ist unsere Popkultur immer noch stark männlich, ja, dominiert. Das sehen wir auch zum Beispiel daran, wer gewinnt die Oscars und wer nicht. Aber das Positive ist, dass sie sich tatsächlich ändern. Also Wonder Woman wurde ja auch von einer Frau produziert. Und ich sehe da schon, dass wir eben bessere Filme zu sehen bekommen. Also dass verschiedene Genres, die vorher rein männliche Genres waren, mittlerweile auch in weiblichen Versionen sehen. Also es gab ja zum Beispiel diese weibliche Version des Ghostbusters-Film oder mit Brautalarm wurde der erste weibliche Buddy-Movie mit großem Erfolg auch, die kam da in die Kinos und da passiert was. Ja, das, aber ich hoffe, es dauert nicht noch 100 Jahre, bis sich das dann letztendlich durchgesetzt hat.
Wir haben heute Abend eine Stunde lang über Superheldinnen gesprochen, über Kämpferinnen. Auch Feminismus ist Kampf. Auch Ihr Magazin versteht den Ansatz so. Warum ist Feminismus gerade so erfolgreich?
Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen haben sich in den letzten Jahren immer mehr Popstars in der Popkultur und so weiter auch zu Feminismus bekannt. Beyoncé beispielsweise ganz vorne weg und das eben sowohl in ihren Bühnenperformances als auch in ihren Texten und so weiter lanciert. Und ich denke, ein ganz starkes politisierendes Moment war die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Also ich glaube, das war für viele Frauen auch oder Menschen, nicht nur Frauen, ich glaube für viele Menschen ein recht schockierendes Moment, diese Vorstellung, dass wir eben immer weiter einen Fortschritt haben werden und dass Gleichberechtigung eben die Norm wird und dass das eigentlich von selber passiert, die kam dadurch ziemlich ins Wanken. Die sozialen Bewegungen erstarken, das wird dann von der Popkultur aufgenommen und vice versa. Ne? So, also auch Popkultur oder Film, Kino sehen ist ja immer auch ein Spiegel unserer Realität.
Nun ist es unter anderem Ihnen, aber auch anderen Mitstreiterinnen ja gelungen, Feminismus in den letzten Jahren, wie gesagt, aus dieser angestaubten Modeecke zu holen. Aber ist das am Ende auch nur eine Mode, weil es jetzt eben hip ist, mit so einem tollen T-Shirt, mit tollem Spruch rumzulaufen?
Es wird gerade heiß diskutiert, auch in der feministischen Szene, inwiefern sozusagen die Vereinnahmung von Konzernen, ne, oder Dior, die jetzt eben dieses T-Shirt drucken, We should all be feminist, ein Spruch von einer feministischen Autorin Chimamanda Adichie, das wird heiß diskutiert und ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Also ich denke schon, dass es einfach normal ist, also wenn wir uns zum Beispiel in die Geschichte schauen, auch die Hippie-Subkultur, ne, auch da hat sich Politisches und Vermarktung vermischt. Ich glaube, das kann man überhaupt nicht voneinander trennen oder beeinflussen. Das passiert dann einfach. Und ich denke eben schon, dass es auch eher etwas Positives ist, weil es eben dazu führt, dass Menschen sich erstmal überhaupt mit Themen auseinandersetzen, von denen sie sonst vielleicht die Finger gelassen hätten, weil sie eben gedacht hätten, das ist irgendwie uncool oder eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und eben durch diesen Modetrend dann auch wenigstens ein Teil anfängt, sich politisch zu interessieren.
Was ist Ihr Ziel? Worauf arbeiten Sie hin? Auch mit Missy brauchen wir mehr Wonder Woman in dieser Welt?
Bin mir nicht sicher, ob wir mehr Wonder Woman brauchen. Ich glaube, wir brauchen vor allem die Möglichkeit für Menschen, sich so zu entwickeln und sich so ihr Leben zu leben, wie sie das möchten, ohne eben einschränkende Geschlechterstereotype. Wir müssen ja nicht alle Wonder Woman werden, um das zu erreichen.
Aber fantastische Frauen mit uns selbst im Reinen, wenn wir das nicht sowieso schon sind. Stefanie Lohaus, Buchautorin, Redakteurin und Gründerin des Missy Magazine. Das war HR2 Der Tag heute über die Kunst, den Kampf zu beenden. Superheldinnen 2.0. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.